Manchmal sind Christen voneinander genervt, der andere denkt anders, arbeitet anders, gehört vielleicht zu einer anderen Gruppe, und doch beruft er sich auf denselben Herrn. Dazu kommen noch unsere eigenen inneren Kämpfe, Begierden, Stolz, verletzende Worte, die nicht nur uns, sondern auch andere zu Fall bringen können. In Markus 9, 38 bis 50 öffnet der Herr Jesus seinen Jüngern die Augen, er zeigt ihnen, wie ernst es ist, andere oder sich selbst zum Stolpern zu bringen, und wie kostbar jeder Gläubige in seinen Augen ist. Gleichzeitig macht er deutlich, dass sein Evangeliumsdienst weitergeht, durch Menschen, die gelernt haben, in seiner Demut zu leben und seine reinigende, bewahrende Gnade anzunehmen. Toleranz des Sklavenerlösers für unterschiedliche Gläubige. Johannes sieht einen Mann, der Dämonen im Namen Jesu austreibt, und sein erster Impuls ist Abwehr, wir werten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Hinter dieser Reaktion liegt ein vertrautes Muster, wir verknüpfen die Gültigkeit eines Dienstes mit Zugehörigkeit zu unserem vertrauten Kreis, unserer Prägung, unserer Form von Nachfolge. Für Johannes ist der Maßstab zunächst nicht Christus selbst, sondern die Nähe zur eigenen Gruppe. Der Sklavenerlöser entlarvt diese Verengung mit einem schlichten Satz, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ihm geht es um das innere Ja zu seiner Person, nicht um äußerliche Übereinstimmung in allen Punkten. Er erkennt, dass in diesem Fremden ein echter Bezug zu seinem Namen wirkt, und er schützt diesen Dienst vor der Engherzigkeit seiner eigenen Jünger. Hier sehen wir, wie der Sklavenheiland im praktischen Dienst des Evangeliums gegenüber solchen Gläubigen Nachsicht übte, die sich von denen unterschieden, die ihm näher standen. Damit öffnet der Herr den Blick für die Weite seines Leibes. Sein Evangeliumsdienst ist größer als jede einzelne Gruppe, größer auch als unser Verständnis. Schon der kleinste Dienst, wenn er aus der Zugehörigkeit zu Christus geschieht, ist in seinen Augen kostbar, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird in Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Der, der das Herz kennt, sieht hinter der Form den Glauben, er unterscheidet nicht nach unseren Linien, sondern nach dem, was seine Gnade gewirkt hat. Denn durch Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und dies nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wer so sieht wie der Herr, verliert die innere Überlegenheit und gewinnt Ehrfurcht vor der verborgenen Geschichte Gottes mit anderen. Aus dieser Ehrfurcht kann eine stille Freude wachsen, Christus dient durch viele Hände, auch durch solche, die wir nicht gewählt hätten. In dieser Erkenntnis liegt Freiheit, Freiheit von Vergleich, von Misstrauen und von dem Druck, die ganze Last des Werkes selbst tragen zu müssen. Sie ermutigt, den Blick auf den Herrn zu richten, der sein Werk durch den ganzen Leib trägt, und sie nährt eine Einheit, die tiefer ist als jede äußere Gleichförmigkeit. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir werten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Die Sicht des Sklavenerlösers befreit aus der engen Welt der eigenen Gruppe und stellt in den weiten Raum seines Leibes. Wer lernt, in anderen zuerst die Spur seines Namens zu sehen, statt die Abweichung von der eigenen Form, wird innerlich weit und mild. Solche Weite schwächt die Hingabe an Christus nicht, sondern vertieft sie, je mehr er selbst das Zentrum wird, desto weniger müssen wir unsere Zugehörigkeiten verteidigen. Der Lohn, den der Herr einem Becher Wasser verheißt, zeigt, wie ernst er auch das nimmt, was uns nebensächlich erscheint. Es ist ein Trost, dass nichts, was wirklich um seinetwillen geschieht, verloren geht und zugleich eine stille Einladung, unsere Maßstäbe von seiner Gnade her neu zu lernen. Stolpersteine und die Ernsthaftigkeit von Lohn und Züchtigung. Wenn Jesus von diesen Kleinen, die glauben, spricht, legt er ein besonderes Gewicht auf ihre Verletzbarkeit, und wer einem der Kleinen, die glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. In seinen Augen ist jeder Glaubende, wie wenig gereift er auch sein mag, von unermesslichem Wert. Wer durch Härte, Verachtung oder geistlichen Stolz einem solchen Kleinen den Weg zu Christus versperrt, stellt sich nicht nur gegen einen Menschen, sondern gegen den Herrn selbst. Darum ist sein Wort so scharf, es macht deutlich, dass im Reich Gottes nicht nur unsere Lehre, sondern auch unser Umgang miteinander eine eschatologische Schwere hat. Mitten im Dienst des Evangeliums erinnert der Sklavenerlöser daran, dass Macht, Position oder geistliche Erfahrung niemandem das Recht geben, die Schwachen zu überfahren. Dieser Lohn wird im kommenden Zeitalter des Reiches gegeben werden. Der hier erwähnte Lohn ist etwas Zusätzliches zur ewigen Errettung. Die ewige Errettung ist aus Glauben und hat nichts mit unseren Werken zu tun, wohingegen der Lohn für unsere Werke nach unserer Errettung gegeben wird. Danach richtet der Herr den Blick von den verdrängten Kleinen auf die verdrängten Bereiche unseres eigenen Herzens, Hand, Fuß und Auge stehen in Markus 9, 43, 47 für das, wodurch wir greifen, wohin wir uns bewegen und was wir begehren. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Die drastische Bildsprache meint keine Selbstverstümmelung, sondern zeigt, wie entschieden Gott Sünde und Anstoß beurteilt, auch bei bereits Erlösten. Die Schrift unterscheidet nüchtern zwischen der ewigen Errettung aus Gnade und dem Lohn im kommenden Zeitalter. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Unsere Errettung ruht allein auf dem vollbrachten Werk Christi, doch unser Verhalten bleibt nicht ohne Konsequenzen vor dem Richterstuhl, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. In diesem Licht erhält auch die Rede von Feuer und Wurm in Markus 9,48 ein doppeltes Gewicht. Für die, die nicht im Buch des Lebens stehen, ist der Feuersee die endgültige Verdammnis. Für die Erlösten jedoch gibt es ein anderes Feuer, das im Rahmen der Regierungsverwaltung Gottes reinigt und züchtigt. Paulus beschreibt, wie das Werk eines Gläubigen geprüft wird, wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Die Liebe des Vaters hebt seine Heiligkeit nicht auf, sie führt vielmehr dazu, dass er seine Kinder erzieht, jetzt durch innere Korrektur und äußere Prüfungen, und wo wir unbußfertig bleiben, auch im kommenden Zeitalter durch eine ernsthafte, aber begrenzte Züchtigung. Wer diese Perspektive aufnimmt, nimmt Sünde nicht leicht, aber auch die Hoffnung nicht. Die Mahnungen Jesu sind dann kein drohender Schatten, sondern das liebevolle Drängen eines Herrn, der uns vor Verlust bewahren und in die Freude seines Reiches führen möchte. Sie wecken ein Verlangen, weder anderen einen Anstoß zu geben noch mit den eigenen inneren Stolpersteinen zu spielen, sondern das Leben zu ergreifen, das er uns jetzt schenkt, damit es im kommenden Zeitalter in ganzer Fülle aufleuchten kann. Und wer einem der Kleinen, die glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Die Ernsthaftigkeit, mit der der Herr das Stolpern anderer und unser eigenes Stolpern anspricht, ist Ausdruck seiner Liebe. Wer sich dieser Sicht aussetzt, lernt, seine Worte und Haltungen nicht nach spontanen Regungen, sondern vor dem Hintergrund des kommenden Königreichs zu prüfen. Das Wissen um Lohn und Verlust im Reich nimmt dem Leben nicht die Leichtigkeit, sondern verleiht ihm Würde, jeder verborgene Verzicht auf Stolz, jede unscheinbare Schonung der Kleinen hat Ewigkeitsgewicht. So wird die Furcht vor dem Gerichtssitz nicht zu lähmender Angst, sondern zu einem heilsamen Ernst, der die Freude an Christus vertieft und das Herz davor bewahrt, gedankenlos mit Sünde zu spielen. Mit Feuer gesalzen, ein Leben nicht mehr ich, sondern Christus. Am Ende dieser Einheit sagt Jesus ein rätselhaftes Wort, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Feuer verzehrt, Salz konserviert, beides zusammen ergibt ein Bild von reinigender Bewahrung. Das Feuer, von dem der Herr hier spricht, ist nicht nur drohendes Gericht, sondern auch das läuternde Wirken Gottes im Leben seiner Jünger. Es brennt nicht, um zu vernichten, sondern um zu reinigen, und es wirkt wie Salz, das die Keime der Verderbnis in uns abtötet. Schon im alten Bund mussten die Speisopfer mit Salz dargebracht werden, alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen, bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Das Salz des Bundes steht für Beständigkeit und Unvergänglichkeit, für ein Leben, das nicht von innen heraus verdirbt. In 9:49 sagt der Herr, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das macht deutlich, dass das Feuer als Salz wirkt und dass wir mit diesem Feuer gesalzen werden. Dieses Salz tötet die Keime der Begierde in uns. Gott führt seine Erlösten durch Erfahrungen, in denen sein Feuer wie ein Schmelzer wirkt. Über den kommenden Tag heißt es, denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Wo sein Feuer unser Inneres erreicht, werden verborgene Motive sichtbar, selbstbezogene Pläne verlieren ihren Glanz und die Anziehungskraft der Sünde wird geschwächt. Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander, verbindet diese innere Läuterung mit der äußeren Gestalt unseres Miteinanders. Ein Leben, das unter dem Salz des Geistes steht, verliert nicht an Profil, sondern gewinnt eine heilige Klarheit, es reagiert nicht mehr spontan aus verletzter Ehre oder gekränktem Stolz, sondern aus der Ruhe dessen, der sich vom Herrn formen lässt. Solche Menschen tragen ein verborgenes Feuer in sich, das sie selbst reinigt und zugleich ihre Umgebung vor geistlicher Fäulnis bewahrt. Im Hintergrund steht die große Bewegung, die Markus zuvor entfaltet hat. Christus kündigt sein Leiden und seine Auferstehung an, führt die Jünger auf den Berg der Verklärung und ruft sie danach in den Weg des Kreuzes zurück. Wer innerlich versteht, dass sein altes Ich mit Christus gekreuzigt wurde, und wer beginnt, aus der Kraft des Auferstandenen zu leben, kann mit Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das mit Feuer gesalzen werden erhält dann eine persönliche Gestalt, es sind die Situationen, in denen unser altes Ich gerne durchsetzen würde, was es will, der Herr aber durch Umstände, Widerstand oder inneres Licht sagt, lass los, vertraue mir, lass mich leben. Diese Prozesse schmerzen, aber sie sind die Spur, auf der Christus mehr Raum gewinnt. In ihnen wird aus einem frommen Satz, nicht mehr ich, sondern Christus, eine gelebte Wirklichkeit. Wer sich darin von Christus führen lässt, entdeckt mit der Zeit einen stillen Trost, das Feuer, das einmal so bedrohlich schien, erweist sich als das Werkzeug, durch das der Herr bewahrt, vertieft und fähig macht, in Frieden mit anderen zu leben. So wird das Salz des Bundes zur Kraft, die unser Leben trägt, jetzt in der verborgenen Nachfolge und einst in der Freude des kommenden Königreichs. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Das Bild, mit Feuer gesalzen zu werden, nimmt die Schwere unserer Prüfungen ernst und legt zugleich ihre verborgene Gnade frei. Wo der Herr uns durch seine Handlungen die Selbstverständlichkeiten unseres alten Ichs entzieht, geht nichts von dem verloren, was wirklich Leben ist, vielmehr bewahrt er uns vor innerer Verderbnis und führt uns tiefer in die Wirklichkeit, Christus an unserer Stelle. In dieser Sicht müssen Schmerzen nicht beschönigt werden, und doch können sie in einem neuen Licht stehen, als der Weg, auf dem der dreieine Gott uns für sich selbst zubereitet. So wächst eine leise, aber tragfähige Zuversicht, was heute wie brennendes Feuer empfunden wird, wird einmal als Salz erkennbar sein, durch das der Herr uns bewahrt und für die kommende Herrlichkeit seines Königreichs geformt hat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.